Durch Gutes folgt Gutes, das ist der Predigtitel von heute. Ich habe euch dazu eine Textlesung, sie ist in Psalm 104, den Vers 15. Psalm 104, 15. Und dass der Wein erfreue des Menschen Herz, dass seine Gestalt schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Gottes Segen.
Ich freue mich, heute Morgen mit euch wiederum einen Festgottesdienst feiern zu dürfen. Wir hatten letzten Sabbatnachmittag schon eine Taufe hier, jetzt Abendmahl, heute Mittag ist auch wieder Programm hier, es läuft etwas auf der Örtlimat. Und ich freue mich, bei euch zu sein und auch heute Morgen mit dem Wort zu dienen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht mehr viele Schulbücher zu Hause. Ich habe ziemlich viele Bücher aus meiner Schulzeit irgendwann mal weggeworfen, gesehen, die brauche ich nicht. Umso wertvoller sind natürlich die Büchlein, die man behält. Und eines davon ist eine Geschichte, der Mann mit den Bäumen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte kennt, aber es ist eine Geschichte, die mich persönlich immer wieder sehr fasziniert. Und aus diesem Grund, vielleicht auch hat es mit meinem Beruf zu tun, den ich nach meiner Schulzeit auch erlernt habe, ich weiß es nicht, aber es ist ein ganz spezielles Buch. Und es ist einfach eine spezielle Geschichte von diesem Hirte, der eben da in Frankreich, er wurde entdeckt durch einen Journalisten und der hat einfach festgestellt, dass dieser Mann einfach viele Eicheln bei sich hatte. Und er sich am Abend immer hingesetzt hat und diese Eicheln genau unter die Lupe genommen hat und dann immer wieder die besten, die schlechten hat er weggeworfen, die guten hat er in einen Sack getan und dann ist er losgezogen. Mit einer Stange in der Hand und dieser Sack mit Eicheln. Und die Gegend dort, wo er tätig war, war eine Wüste. Es war wirklich, die Dörfer waren verlassen, die Brunnen waren leer, kein Wasser mehr, nichts mehr da. Und irgendwie dieser eine Mann, dieser Hirte, der hat dann immer da seine Eicheln gesetzt. Einer nach dem anderen. Tag ein, Tag aus. Und ich meine, dieser Mann, der hat nicht gefragt, ja, was bekomme ich dafür? Oder nein, der hat das einfach gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Eicheln, die sind dann gekeimt und da sind dann diese Eichen entstanden. Und kurze Sache, kurzer Sinn, wie man so schön sagt, schlussendlich stand dort, wo er gearbeitet hat, irgendwann mal ein großer Wald. Nichts hat ihn abhalten können, über Jahre Bäume zu setzen. Das Wasser ist dadurch wieder zurückgekommen. Die Gegend wurde verwandelt von einer Wüste zu einem wunderschönen Platz. Die Dörfer, sie wurden wieder bewohnt. Das Leben kam zurück. Und das nur, weil ein einzelner Mann einfach da etwas Gutes getan hat. Ganz am Anfang, die ersten Worte in diesem Buch, da steht, da schreibt der Autor: Damit der Charakter eines Menschen wahrhaft außergewöhnliche Qualitäten offenbare, muss man das Glück haben, seine Tätigkeit während vieler Jahre beobachten zu können. Und wenn dieses Tun frei ist von jeglichem Eigennutz und die inleitende Idee von beispiellosem Edelmut, wenn ferner sicher feststeht, dass er nirgendwoher Dank erwartet und wenn er zudem allem auf der Welt sichtbare Spuren hinterließ, dann hat man unfehlbar einen unvergesslichen Charakter vor sich. Ja, wie oft ist es so, dass wenn wir etwas Gutes tun, dann hat es Begleiterscheinungen. positive Begleiterscheinungen. Jemand, ich habe diese Predigt letzte Woche auch in Thun gehalten, und da ist jemand auf mich zugekommen nach der Predigt und hat gesagt, ja, weißt du, eigentlich hättest du noch sagen sollen, dass wenn man Gutes tun, kommt Gutes zurück. Aber ihr merkt, das ist nicht ganz das Gleiche. Ob ich etwas Gutes tue und erwarte, etwas Gutes kommt zurück, oder ob ich etwas Gutes tue, weil ich es gerne tue und weil ich jemandem Gefallen tun möchte. Unabhängig von dem, ob das zurückkommt oder nicht. Es war spannend, letzten Sabbat, ich bin zur Gemeinde Thun gefahren für diese Predigt, habe mir auch ein bisschen so Gedanken gemacht, wie das ist, wenn man etwas Gutes tut. Das kann auch im Garten sein, irgendwo, wenn man etwas tut, hat es auch Folgen, die positiv sein können. Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, ich komme zur Gemeinde, ich habe gewusst, am Nachmittag ist Taufe, ich darf mich nicht auf den Parkplatz der Gemeinde hinstellen, weil sonst komme ich nicht mehr weg. Und die haben dann auch noch Mittagessen gehabt dort, also ich muss mein Auto auf den Parkplatz stellen, wo man halt bezahlen muss. Und dann bin ich dort hingefahren, habe mein Auto hingestellt und ich habe so eine wunderbare App, so eine Park-App, da kann man dann einfach einstellen, aber ich war nicht ganz sicher, ob ich jetzt am richtigen Parkplatz bin, ob das richtig angegeben ist da. Und dann bin ich trotzdem zum Parkautomaten hingegangen und habe da geschaut, was steht da für ein Name. Und dann fällt mein Blick so unten auf die Ticketausgabe und da hat es da drin ein Ticket drin, oder? Ein Parkbillett, ja? Und ich nehme das in die Hand und sehe, hey, das ist das Datum von heute, da hat jemand 5 Franken eingeworfen, das ist bis am Abend um 10. Ja? Dann habe ich gedacht, ja, hey, jetzt aber, oder? Dann bin ich zu meinem Auto gegangen, ich sage, stimmt es wirklich? Ja, das Datum stimmt, oder? Hey, wer lässt den Parkschein einfach da drin? Ja? Gab es da irgendjemand, der einfach aus Freude, um irgendjemandem eine Freude zu machen, da ein 5 Liebe reingeworfen hat, ja, und nachher weitergegangen ist, unabhängig von dem, ob jetzt der da wirklich, ob sich der mir freut oder nicht. Also ich habe mich gefreut, ja. Aber wow, zum Glück bin ich hergelaufen, habe das Parkticket genommen und ins Auto gelegt. Und ich denke, solche Dinge kann man erleben und das ist auch etwas Wunderbares, ja. Gut, einfach nur zu sagen, ich muss ja viel früher zurück und habe nachher dieses Parkticket auch wieder dorthin eingelegt. Vielleicht hat nach mir auch noch jemand Freude daran gehabt, keine Ahnung. Gut, und das geht natürlich nur bei solchen Parkautomaten, wo man nicht die Nummer eingeben muss, ja, die Autonummer. Es ist auch interessant, wenn ich das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, auch auf unseren Glauben übertrage, dann können wir dort auch genau das Gleiche erkennen. Wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, wenn wir über Gott nachdenken, ja, was ja positiv ist, dann hat das auch Konsequenzen, Auswirkungen auf mein Leben, auf meinen Charakter. Das verändert mich. Und Katrin hat mich schon gefragt, du, stimmt der Text da, den ich da gelesen habe? Ich habe gesagt, ja, das stimmt schon, oder? Es ist eben ganz spannend und ich möchte euch einladen, mit mir den 104. Psalm aufzuschlagen. Weil genau dort in diesem Psalm kommt es wunderbar zu tragen, was ich euch jetzt in der Einleitung versucht habe, näher zu bringen. Psalm 104. Psalm 104 ist ein Lob des Schöpfers. Und da heißt es auch, es beginnt mit diesem Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, und dann fängt er an. Dann fängt er an. Du bist, du bist, du. Und dann zeigt er alles auf, was Gott schlussendlich eben auch ist. Es ist richtig ein Feuerwerk, was hier hervorkommt. Und man sieht hier in diesen ersten Versen von diesem Psalm, dass David sich über Gott Gedanken macht. Und das, was er erkannt hat, das schreibt er jetzt in diesem Psalm nieder. Wenn er sagt, du bist herrlich, Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Gewand, das du anhast. Du bereitest den Himmel aus wie ein Teppich. Du baust deine Gemächer in den Gewässern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen. Du gehst auf dem Fittichen des Windes. Du, du, du. Du bist außergewöhnlich, Herr. Du bist ein Gott, den man loben kann. Und dann beginnt er ab Vers 5 besonders auch auf die Schöpfung zu sprechen. Wie Gott alles wunderbar gemacht hat, wie alles funktioniert und läuft, nur weil da ein Gott ist, der dem Ganzen Sorge trägt. Und schlussendlich kommen wir näher, immer näher auch hier zu diesem einen Text, diesem Zentrum von diesem Psalm, dass er im Grunde genommen auch für uns Menschen da ist. Der Mensch wird sonst eigentlich nie erwähnt, wo die Tiere, wo die Vögel, das Wild, ja, es heißt nur im Vers 14, du lässt Gras wachsen für das Vieh, Saat zum Nutzen der Menschen, sodass du Brot aus der Erde bringst. Und dann kommt dieser eine Vers 15. Ja, aber es gibt dann auch weiter, ich komme nachher noch einmal auf diesen Vers 15 zurück, ich möchte aber doch noch weiterfahren. Nachher fährt er fort mit diesem Lobpreis, fährt er fort aufzuzeigen, wie Gott ist und wer wo wohnt. Die Vögel, der Storch, die wohnen auf den Zypressen und dann die Berge sind die Zuflucht für die Steinböcke und die Steinklüfte für die Klippdachse und der Mond hat er gemacht, um die Tage zu teilen, oder die Monate, das Jahr zu teilen und so weiter. Und die Schlussfolgerung des Psalmisten von ist, man nimmt an, dass David, der Schreiber von diesem Psalm ist übrigens, heißt im Vers 24, Herr, wie sind deine Werke so groß und zahlreich? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Hier wird ein wunderbares Bild gezeichnet von dem, wie Gott ist und was Gott tut. Ebenso im Vers 31, wo dann steht, die Herrlichkeit des Herrn ist ewig, der Herr freue sich seiner Werke. Vers 31 ist auch so ein Hinweis, ein indirekter Hinweis auf den Sabbat. Gott hat am Sabbat geruht und hat seine Werke betrachtet und gesehen, es ist sehr gut. Ja, und wenn wir das sehen, dann verstehen wir vielleicht auch das Zentrum von diesem Psalm, das Zentrum in Vers 15, wo er irgendwie etwas hineinbringt, das sonst gar nicht zu diesem ganzen Kontext zusammengehört. Damit der Wein das Herz des Menschen erfreut, seine Gestalt schön wird vom Öl und das Brot das Herz des Menschen stärkt. Es ist ein Damit, es ist ein Nebeneffekt, der da ist, bei einem Gott, der alles so wunderbar geschaffen hat. Ein Nebeneffekt. Und ich meine Wein, Brot und Öl, das sind Elemente des Wohlstandes, schon immer gewesen. Und dann steht hier eben auch, was dann die Folgen sind. Wein, sie erfreuen das Herz des Menschen. Das Brot, es stärkt das Herz des Menschen. Es sind diese beiden Aspekte, die da sind, zu erfreuen und zu stärken. Und hier, und da haben wir auch eine Verdoppelung quasi, zweimal haben wir hier den Begriff Herz, das Herz wird, geschieht das und das. Und dort mittendrin noch einmal, seine Gestalt schön wird vom Öl. Öl in der Heiligen Schrift, in der Bibel, steht auch oft für den Heiligen Geist. Und so steht auch der Heilige Geist im Zentrum von diesem Psalm. In Zacharia Kapitel 4, Vers 6, da steht ja auch, nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Und in diesem Kapitel wird der Geist ganz klar mit dem Öl in Verbindung gebracht. Ich denke auch an die Jungfrauen, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wo es auch um das Öl ging. Die einen hatten zu wenig davon. Ja, aber hier steht im Zentrum, dass das Öl eben auch etwas bewirkt, nämlich, dass die Gestalt des Menschen schön wird. Was sollen wir damit anfangen? Sind wir nicht schön genug? Ich glaube, es geht um Wiederherstellung. Es geht um Wiederherstellung, dass unsere Gestalt, die von Sünde gezeichnet ist, wieder rein wird, wieder schön wird. Und das steht hier im Zentrum von diesem Psalm. Und das ist auch etwas, was der Psalmist realisiert. Er zeigt auf, wie Gott ist, was Gott macht. Und er realisiert, es ist nicht nur, dass er für mein leibliches Wohl sorgt, sondern eben auch mein ganzes, das Herz, der Sitz, meine Gefühle, meine Gedanken, aber eben auch meine ganze Gestalt, die schön werden soll, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wir feiern heute Abendmahl. Und es ist interessant, dass gerade beim Abendmahl auch diese beiden Aspekte von Brot und Wein eben vorkommt. Wir denken beim Abendmahl jetzt nicht unbedingt über die Schöpfungswerke Gottes nach, für das ist der Sabbat da, dass wir jeden Sabbat darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat, wie er diese Welt wunderbar geschaffen hat, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Aber beim Abendmahl denken wir auch über das nach, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Wir festigen wieder unsere Beziehung, unsere Entscheidung, diesem Gott zu folgen, uns von diesem Gott leiten zu lassen. Er als unser Hirte. Ja, und was wird der Nebeneffekt sein, wenn wir gerade beim Abendmahl darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat? Genau das, was im Psalm 104, Vers 15 steht. Es erfreut mein Herz. Es stärkt mein Herz. Wenn ich Abendmahl feiern darf, hat das Auswirkungen auf meine Beziehung. Und ich wünsche mir auch, wenn ihr heute hier hinausgeht, dass ihr im Grunde genommen ein fröhliches, erfreutes, gestärktes Herz habt und mit voller neuer Motivation diesen Weg, zu dem ihr euch entschieden habt zu gehen, auch weiterzugehen. Geleitet vom Heiligen Geist, der eure Gestalt schön macht. Wenn ich über das Brot nachdenke, dann denke ich über das Opfer Jesu nach. Jesus, der diesen Weg auf Golgatha gegangen ist, für dich und für mich. Er ist diesen Weg zu Ende gegangen, dass er schlussendlich sagen konnte, es ist vollbracht. Der Sieg ist errungen. Zu wissen, dass Jesus gesiegt hat, soll auch mir Kraft und Stärke geben. Weil ich weiß, Gott liebt mich und er hat mich angenommen. Weil ich weiß, ich darf sein Kind sein und ich möchte in dieser Beziehung mit Jesus Christus weitergehen. Ich weiß, dass er meine Sünden vergeben hat. Er macht mich frei. Und das hängt alles zusammen mit diesem Brot, wenn wir darüber nachdenken. Genau das Gleiche auch den Wein oder eben den Traubensaft. Auch dort geht es genau gleich. Auch beim Traubensaft denken wir darüber nach, dass darin Jesus sagt, es ist ein neuer Bund in meinem Blut. Und im Blut ist das Leben. Und Jesus möchte uns das Leben geben, das Leben in Fülle. Nicht einfach nur ein bisschen was. Er möchte uns alles geben. Und daran erinnern wir uns. Und darum können wir Freude haben in unserem Leben. Und so wird eigentlich das Abendmahl zu einem ganz speziellen Anlass. Und ich freue mich, heute Morgen mit euch dieses Abendmahl auch einnehmen zu können, wo wir ganz bewusst darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Und ich weiß auch, dass da die Nebenwirkungen, das, was nebenbei dadurch geschieht, wenn wir darüber nachdenken, eintreten wird. Psalm 104 schließt dann wiederum mit einer wunderbaren Verheißung. Im Vers 33 steht, 33 bis 35, ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinem Gott loben, solange ich bin. Meine Rede soll ihm wohlgefallen. Ich freue mich über den Herrn. Die Sünde sollen von der Erde verschwinden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Das ist das, was hier am Schluss der Psalme steht. Und irgendwie ist es etwas Wunderbares. Ja? Es ist eine Verheißung. Ich meine, er sagt, die Sünde sollen von dieser Erde verschwinden. Ist in meinen Augen ein Blick, eine Vorausschau auf diese Zeit, wenn das eben der Fall sein wird. Wann ist das der Fall? Auf der neuen Erde, wenn die Sünde vernichtet ist. Und das ist schon ein innerer Wunsch vom Psalmist, vom David, das möchte ich erleben, dass keine Sünder mehr da sind und grundsätzlich ich irgendwie einfach leben kann und nicht ständig dieser Versuchung ausgesetzt bin, nicht ständig diesem Bösen ausgesetzt bin, nicht ständig zuschauen muss, wie das Böse sein Unwesen treibt auf dieser Erde, sondern ich einfach wissen darf, es kommt der Moment und da wird das nicht mehr sein. Und darauf freuen wir uns, darauf hat er sich gefreut. Und ich freue mich auch ganz besonders darauf. Und versteht ihr, das ist genau auch Abendmahl. Abendmahl ist nicht nur ein Gedenken an das, was vorher war, was Jesus für uns getan hat, sondern was er auch tun wird, indem Jesus sagt, ich werde nicht mehr vom Getränk des Weinstocks trinken, bis ihr bei mir seid und wir gemeinsam dieses Abendmahl einnehmen dürfen. Und auf diesen Augenblick freue ich mich. Und das ist auch etwas, was mein Herz erfreut und stärkt. Möge Gott euch wirklich auch segnen auf diesem Weg und bleibt dran. Bleibt dran und seht auch dieses Abendmahl wieder als einen Gottesdienst, ein Fest, an dem ihr diese Entscheidung, die ihr für Jesus getroffen habt, festigen könnt. Und dass wir miteinander vorwärts gehen auf diesem Weg. Amen.